Willkommen zum 35. Eisbrecher-Podcast aus unserem Studio an der Wertstrasse in Zürich an einem nebligen Tag. Das ist der Simon Graf und ich freue mich sehr, hat der Thomas Rost den Weg zu uns gefunden. Der erste und bisher einzige Schweizer NHL-Scout, wenn es recht ist. Herzlich willkommen, Thomas.
Ich freue mich sehr für die Einladung. Danke vielmals und ich freue mich auf die Sendung.
Ich habe nachgeschaut auf der Mediendatenbank. Thomas Rost, NHL Scout, habe ich eingegeben. Und es hat 243 Einträge gegeben. Der erste im Februar 2003 mit dem Titel «Ein Augenpaar für 50 Kriterien». Kannst du dich noch erinnern, wer den Artikel gemacht hat über dich?
Nein, das weiss ich nicht mehr, aber das könnte irgendetwas gewesen sein in der Migros-Zeitung, oder ich bin nicht ganz sicher, irgendwo aus Huttwil, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich weiss nicht, wer das gemacht hat.
Ja, es stimmt nicht genau. ich habe den Artikel geschrieben damals über dich.
sorry.
Im Tagesanzeiger, zwei Sachen zeigt. Erstens, wir sind beide schon ein Zeitchen dabei und zweitens, wir sind nicht mehr so jung.
Genau,
ja. Ja, damals war das Thema auch, wieso hat sich noch kein Schweizer Feldspieler in der NHL etabliert. Jetzt momentan spielen 10 regelmässig und kürzlich haben wir gerade das erlebt.
Timo Meier.
Genau.
5 Räumer geschossen in einem Spiel. Das hat man vor 20 Jahren, hätte man das nicht träumen lassen, dass das ein Schweizer schafft. Respekt und ich habe riesen Freude.
Ja, da hören wir doch gerne zu, wenn wir es jetzt nicht sehen. Aber ich habe kürzlich mit dem Timo geredet, am letzten Freitag hatte ich ein Interview gehabt, und dann habe ich gesagt, ich bin bei der ersten Sharks-Saison in San Francisco gewesen. Habe ich dort ein Studienjahr gemacht und die Sharks haben damals im Cow Palace gespielt in San Francisco und der Timo war dort gar nicht auf der Welt gewesen, logischerweise.
Unglaublich, wie die Zeit geht, ja.
Ja, aber wer macht dir am meisten Freude im Moment in dieser Saison?
Also aus der NHL natürlich, ja. Sicher der Timo Meier ist für mich die grosse Überraschung. Ich hatte ein bisschen Bedenken gehabt, ehrlich gesagt, vor der Saison, weil er in den letzten zwei Saisons eine ganz leichte Abwärtstendenz gezeigt hat. Und es ist eigentlich ein Schlüsseljahr, weil er, glaube ich, auch eine Contract-Season hat, wo er dann einen neuen Vertrag aushandeln muss. Und im Moment sieht es aus, dass er da 7, 8, 9 Millionen wird abzügeln im neuen Vertrag. Und ich mag es ihm mega gönnen. Ich habe es aber ehrlich gesagt nicht erwartet, diese Leistungsexplosion. Aber ist natürlich für die Schweiz sensationell. Wir haben einen Schweizer, nordamerikanischen NHL-Power-Forward, nordamerikanischer Prägung, wo eigentlich nicht nur die Schweizer Version ist, sondern quasi im Moment der Power-Forward in der NHL.
Eigentlich ein Spielertyp, den wir lange nicht hatten, oder? Wir sind immer so die läuferisch technisch Guten gewesen, oder?
Ja, in der History, wenn wir das anschauen, definitiv. Ja, das war auch lange der Ruf von den Schweizer. Aber dann mit dem Nino Niederreiter hat sich eigentlich der erste Power-Forward aus der Schweiz gezeigt in Nordamerika. Und jetzt der Timo Meier doppelt nach. Und es ist jammer schade, dass wir die nicht an der Olympiade auflaufen sehen können. Weil er hätte riesen Freude gehabt mit dem Timo, mit dem Nino Niederreiter, mit dem Nico Hischier, mit dem Fiala, mit dem Josi hinten. Hätten wir ein, zwei Linien gehabt, die auf allerhöchstem Niveau hätte können mitheben.
Absolut. Die anderen hätten aber auch noch ein paar gehabt, dann, oder? Vermutlich.
Die anderen Mannschaften?
Ja.
Ja, natürlich. Aber eben, ich glaube auch, also wenn ich jetzt die Top 6, 7 von den Top-Nationen, von den Russen, von den Schweden, von den Kanadiern anschaue, und unsere Top 6, 7 Spieler, hätte ich das Gefühl gehabt, wir hätten uns nicht müssen verstecken. Mhm. Wäre vielleicht leicht unterlegen gewesen, aber das wäre ein super Affiche gewesen. Ich hätte das sehr, sehr gern gesehen.
Wer dabei ist, ist Gregory Hoffmann. Allerdings aus NHL-Sicht eine kleine Enttäuschung. Er ist frühzeitig zurückgekommen und sogar sein Freund Elvis Merzlikins hat ihn kritisiert gegenüber dem Athletic, dieser Online-Plattform. Er hat nämlich gesagt, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell aufgegeben hat. Was sagst du dazu? Bist du auch enttäuscht gewesen vom Gregory Hoffmann?
Ja, ich war sehr enttäuscht. Es ist eine Niederlage auf verschiedenen Ebenen für mich, dass er so schnell zurückgekommen ist. Also sicher eine Niederlage für ihn, weil er ist sicher nicht übergegangen, um so schnell wieder zurückzukommen. Es ist eine Niederlage für den Kekäläinen, den GM von der Columbus Blue Jackets, für die Scouts von der Columbus Blue Jackets und auch für die Mannschaft, für die Teamkollegen, wo er einfach Hals über Kopf mehr oder weniger verloren hat. Und nicht zuletzt ist es auch eine Niederlage für mich selber, weil ich habe eigentlich prophezeit und gehofft, dass er mit 29 so reif ist und so viel Biss jetzt zeigt, dass er auch erste kleine Widrigkeiten probiert zu überwinden und den Biss hat durchzuheben. Und offensichtlich ist das eine Fehleinschätzung gewesen. Ich bin sehr enttäuscht.
Hast du das Gefühl, es war etwas Hockey-Technisches oder mehr etwas Persönliches? Also ist klar, er hat jetzt nicht gerade in den ersten zwei Linien mitgespielt und im Powerplay, aber hat ein bisschen wenig Geduld gehabt, um sich da reinbeissen.
Ja, es war schon vor allem Hockey-technisch gewesen, oder? Was mir nicht so gefallen hat, sind gewisse Aussagen im Interview. Also hockey-technisch muss ich darauf zurückkommen. Er hat das Kader haarscharf nur geschafft. Er war im Camp borderline gewesen. Und es war ganz knapp gewesen, dass er die Opening Night Roster schafft. Und nachher ist er ausprobiert worden in verschiedenen Konstellationen. Es hat einfach nie so richtig Klick gemacht. Und er ist dann zurückgekommen und hat so quasi gesagt, ja, ich bin so ein bisschen unverstanden worden. Ich bin halt ein Spieler, der muss Powerplay und irgendwie haben die mich nicht richtig eingesetzt und nie richtig mit mir geredet. Und da hat mir der Approach hat mir irgendwie nicht so gefallen, weil wenn ich ins Ausland gehe oder wenn Leute ins Ausland gehen, studieren oder als Arbeitnehmer oder eben auch als Hockeyspieler oder als Auswanderer, dann darf man nicht die Erwartung haben, dass sie probieren, dich zu verstehen. Du musst probieren, sie zu verstehen und dich denen anpassen.
Das hat er offenbar nicht geschafft. Und ich nehme an, jetzt ist vorbei, oder NHL, das Thema ist abgehakt.
Ich gehe schwer davon aus, das Thema ist für ihn abgehakt. Ja. Ja.
Jetzt aber zu dir. Du bist ja, wie ich in der Einleitung gesagt habe, der erste und bisher glaube ich, einzige NHL-Scout. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Hast du eine Annonce gesehen, der Hockey News, wo du dich beworben hast? Oder wie ist das gelaufen?
Nein, ich habe einen YouTube-Werbefilm gemacht über mich. Nein, Spass beiseite. Eine Geschichte, wie es eigentlich oft im Leben ist. Glück zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein und aber auch Passion und das Glück ein bisschen provozieren. Das war noch zu Zeiten, ich würde sagen 94, 95, zu Zeiten von der Briefpost. Mich hat das amerikanische Profisportsystem mit diesen Drafts und Trades sehr fasziniert und im Hockey hat mich einfach fasziniert, das Draften. Und ich habe dann etwa 15 NHL-Scouts per Briefpost angeschrieben und gefragt, auf was schauen die?
Wie hast du die Adressen gehabt?
Die hatte ich durch das Jahrbuch, was es dort noch gegeben hat, die Printversion von der NHL mit irgendwie hunderten von gefüllten Seiten. Und dort hat es auch Adressen gehabt, und ich habe einfach denen geschrieben und die Scout-Namen gehabt. Und ich habe etwa vom Drittel habe ich Antworten bekommen. Und das hat mich dann dazu provoziert, ein bisschen angefangen Scouting zu machen. Das war genau in der Zeit, wo das Schweizer Junioren-Hockey ein bisschen besser geworden ist, wo sie sich so ein bisschen in den A-Gruppen oder in der Top-Division festgebissen haben und nicht mehr eine Liftmannschaft gewesen sind. Ich habe dann einfach aus freien Stücken und aus Freude und aus Passion angefangen, Bericht zu schreiben für Redline Report. Das ist so ein unabhängiges Scouting-Magazin, das in New Jersey beheimatet ist. Gibt es heute noch, hat allerdings heute fast keinen Stellenwert mehr. Das hat mein Chef, mein heutiger Chef von NHL Central Scouting, der Jörn Stubb, hat das gelesen und hat mich dann kontaktiert und gefunden, wir brauchen eigentlich jetzt einen Scout in der Schweiz, wird immer besser. Ich habe gelesen, was du dir geschrieben hast, ich finde das super. Willst du nicht für unser Team mitarbeiten?
Was sind jetzt so Spiele gewesen, die du über sie geschrieben hast?
Das ist die Phase war Sven Helfenstein, der Helpstone, der eine super Saison gehabt hat dort. Smirnov, mag ich mich erinnern, der dann für Anaheim getraftet wurde, ist bei den Russen. Der Kari Lehtonen, Goalie von den Finnen.
Ah, du hast dann quasi querbeet auch andere beurteilt?
Ja, ich habe einfach internationale Juniorenturniere, die in der Schweiz und in Deutschland waren, besucht, einfach aus freien Stücken und habe dann angefangen, über diese Spieler zu schreiben. Und das hat eben zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und Passion, das Glück ein bisschen zu provozieren. Und das hat zu dem Job geführt, den ich heute habe. Und da vielleicht, ich finde es eine tolle, ganz tolle Anekdote am Rand. Ich arbeite jetzt seit über 20 Jahren für Central Scouting, für den Jöran Stubb, der übrigens knapp 90 ist.
Und ich kann auch, also eben, ich habe nicht gewusst, dass er immer noch tätig ist, um ehrlich zu sein.
Ist eine unglaubliche Persönlichkeit. Sein Sohn war übrigens mal Premierminister in Finnland.
Okay.
Und ich habe mit ihm noch nie in den über 20 Jahren auch nur ein einziges Dokument unterschrieben. Wir machen immer alles per Handschlag. Und das ist so ein riesen Gentleman, das funktioniert immer alles, so ein riesen Vertrauensverhältnis. Und ist natürlich mega effizient, ohne schriftlichen Vertrag. Und einfach auf gegenseitiges Vertrauen. Grossartige Persönlichkeit, die mich sehr beeindruckt hat in meinem Leben oder immer noch beeindruckt tut.
CSB ist ja, also Central Scouting Bureau, das ist eigentlich wie ein Service für die NHL-Teams oder Clubs, oder? Wo ihr dann quasi die Spieler einschätzen und dann Listen rauslassen, wen er wie hoch gesehen.
Ja, es ist ein bisschen mehr als das. Also wir sind quasi Dienstleistungsabteilung von der NHL für alle NHL-Teams. Jedes NHL-Team zahlt auch einen Obolus an uns, damit wir können existieren. Die Scouts können gezahlt werden, der ihre Spesen. Wir machen tatsächlich Listen mit Einschätzungen von Rankings, so wie wir das würden sehen, wenn wir ein NHL-Team wären. Wir tun aber auch weitere Dienstleistungen erbringen. Also wir machen nicht nur Listen, sondern wir machen einen Bericht auf der Software von der NHL Central Scouting Software von jedem Spieler, bei jedem Spiel, das wir gesehen haben, gibt es einen qualitativen Bericht. Wir tun auch in einem Zahlensystem jedes einzelne Kriterium einschätzen und bewerten am Ende der Saison. Und die dynamischen Prozesse, die sich verändern zum Teil im Laufe der Saison, wenn sich einer verbessert oder verschlechtert. Und wir sind auch organisatorisch tätig. Also wir organisieren zum Beispiel den Combine. Der NHL Combine wird für Central Scouting organisiert.
Wo die Spieler aufgeboten werden und sich dann in Interviews
genau
stellen von
den Teams. Genau, das sind Teams, etwa so die 50 bis 100 wahrscheinlichsten Draftpicks werden eingeladen nach Buffalo. Und dort medizinische Checks unterworfen, Interviews machen und auch physische Übungen, wo man dann misst, wie viel Schnellkraft einer hat, wie viel Ausdauer und so weiter in verschiedenen Kriterien. Und wir tun auch zum Teil Hotels organisieren bei Turnieren. Wir tun immer berichten auch, wenn ein Spieler verletzt ist, wie lang und was. Und ja, probieren einfach so viel wie möglich Dienstleistungen für die NHL-Teams zu bringen. Und letztlich dienen wir als Zweitmeinung, oder? Wie wenn du einen Unfall hast, der Arzt sagt, ja, muss man operieren. Gehst manchmal noch zum zweiten Arzt, eine Zweitmeinung einzuholen, ob der sagt, vielleicht konservativ behandeln. Unsere Liste wird oft von einzelnen Teams so verwendet, also quasi, hey, bei Central Scouting ist der Müller an 15. Stelle, in unserem internen Ranking an 120. Stelle. Gehen das nochmal anschauen. Ich will wissen, wer da recht hat. Weil die Einblicke in unsere Scouting Reports, die einzelnen, haben einfach alle GMs von den NHL-Teams und die tun es zum Teil dann weiterverbreiten an Chef-Scouts oder an Scouts.
Tust du also jetzt aktuell, also du schaust einfach die Schweizer Spieler an oder die Schweizer und die Deutschen, oder wie ist das?
Ja, also grundsätzlich bin ich für Schweiz und Deutschland zuständig. Aber wir sind natürlich ein Team, ein europäisches Team. Das heisst, spätestens an Weihnachten müssen wir Criss-Cross-Rankings machen. Müssen wir wissen, ist irgendein beste Schweizer besser als der 5 beste Schwede oder Russ. Und das heisst, dass ich natürlich so viele mögliche internationale Spiele schaue und mir selber auch eine Meinung bilden über die Russen, über die Schweden, über die Finnen, über die Tschechen, über die Slowaken, damit ich dann auch irgendwo einschätzen kann, wo ich die Deutschen und die Schweizer soll im Ranking einordnen.
Bist du ein bisschen im Fürsprecher für die Schweizer? Also hast du am Anfang vielleicht müssen sagen, hey, die Schweizer sind im Fall gar nicht so schlecht. Nehmen den noch 10 Rang an, bitte.
Fürsprecher wäre eigentlich nicht gut, wenn ich das wäre, weil dann wäre ich nicht neutral, das wäre nicht sachlich. Oder? Also ich bin nicht irgendein Lobbyist für die Schweizer. Aber es gibt natürlich schon Situationen, wo ich vehement Stimme erhoben habe für die Schweiz. Also ein Beispiel ist der J.J. Moser, den ich seit Jahren empfohlen habe zum Draften. Er ist nie gedraftet worden. Und jetzt, so wie es aussieht, gibt mir das recht. Also das ist eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Es gibt aber auch natürlich gegenteilige Sachen. Aber dass ich jetzt irgendwie Schweizer, nur weil ich selber Schweizer bin, probiere besser darzustellen, als das sind, gegenüber meiner persönlichen Meinung, das wäre unprofessionell.
Der Janis Moser ist zweimal übergangen worden und jetzt ist er ja in der NHL, oder?
Also ist zweimal übergangen worden und jetzt als Zweitrunden-Pick dann gegangen. Und das nicht nur zufällig, also ich weiss auch von anderen Mannschaften, wo ihn auch ähnlich eingeschätzt hätten. Und wenn er nicht jetzt dort genommen worden wäre von Arizona, dann hätte ein anderes Team auch relativ früh genommen, spätestens in der dritten Runde.
Hat's auch mal, hast du auch mal Schöckli bekommen oder eine Flasche Wein von einem Vater, damit du den Sohn ein bisschen pushst noch?
Nein, das habe ich noch nie bekommen, aber es gibt tatsächlich, in der Tendenz ist es schon ein bisschen so, dass ich zum Teil kontaktiert werde von Vätern oder von Agenten auch, wo dann so lange ihren Schützling, sei es eben der Sohn oder halt einfach der Klient, im Draftjahr ist, die Tonalität der Mails sehr viel netter ist als nachher, weil oft dann nach dem Draftjahr bricht der Kontakt völlig ab.
Dann braucht es dich nicht mehr, oder?
Genau.
Ja. Gibt es einen Spieler, wo du dich eben besonders eingesetzt hast oder wo du irgendwie gefunden hast, ja, der wird jetzt wirklich total unterschätzt. Eben, das ist der Janis Moser, hast du erwähnt.
Der Janis Moser war früher Jahr auch der Marc Streit, den ich gegen Andy, also den kurz bevor er, wo er dort in Zürich so gut performt hat, auch wirklich gepusht habe. Das hat dann eigentlich auch recht gegeben. Es gibt aber auch andere, also Sebastian Aho, aber nicht der von Carolina, sondern der Verteidiger, der schwedische Verteidiger, der jetzt bei den Islanders spielt. Da habe ich auch immer gedacht und auch immer auf meiner Liste gehabt, recht, dass man den eigentlich so draftet und ist nie draftet worden und am Schluss dann doch auch draftet. Und jetzt spielt er doch immerhin mehr oder weniger konstant oder regelmäßig bei den Islanders. Das sind so Erfolgserlebnis, dann auch Jose Saros habe ich viel höher eingeschätzt, als dass er getraftet worden ist, wo jetzt auch eine super Leistung bringt. Der Forsling, Verteidiger von Florida, und der Kaprizov, das sind so ein bisschen die, wo ich viel höher eingeschätzt habe, als gezogen worden sind und wo mir jetzt aus heutiger Sicht recht geben. Und gegenteilige Beispiele gibt es natürlich auch.
Hast du dich einmal total tosch im Spiel oder vielleicht immer einen Schweizer Spieler oder... sind deine grössten?
Ja, also der Schweizer Spieler, sicher der Helfenstein. Das war der Anfang, wo ich höher eingeschätzt habe. Dort gibt es noch die lustige Geschichte. Er ist, glaube ich, in der vierten Runde getraftet worden, wenn es mir recht ist. Und hat eine super U18-WM gespielt. Und ich hätte ihn dort eigentlich in der zweiten Runde gesehen. Und wie wir alle wissen, hat er dann gar nicht in der NHL gespielt. Und interessant war, er ist dann auch eingeladen worden als Combine. Und ist mit einer komischen Frisur auftreten. Und wir haben verschiedene NHL-Repräsentanten gesagt, das hätte mindestens eine Runde im Draft gekostet. Die haben das also respektlos angeschaut.
Also was für eine Frisur hat er gehabt?
Ja, hat er so eine halbe Irokesen-Frisur oder so gehabt und irgendwie nicht so eine konservative. Das ist eine sehr konservative Welt, oder? Die NHL, da kommt man mit Krawatten und Anzug und das hat er, glaube ich, auch gehabt, bin ich nicht ganz sicher, aber einfach eine Frisur haben sie also respektlos beurteilt.
Hast du mir das mal gesagt?
Ich habe ihm das mal gesagt, sogar live in einer Sendung auf MySports, ja.
Gut, inzwischen performt er ja als Agent.
Ja, oder? Ich schätze ihn
ist sehr aktiv.
Ich schätze ihn sehr auch auf MySports, ja. Und als Agent ist er erfolgreich. Ja.
Die NHL-Scout ist ja kein Fulltime-Job, oder? Du hast mir mal gesagt, ja, reich werdest du nicht mit dem. Wie ist das gewesen? Also, wie viel Zeit investierst du da und wie ist das vergütet?
Ja, das ist, da kommt man gute Spesenentschädigung über und alle Reisen und Hotel und so sind zahlt. Und dann bleibt am Schluss noch etwas übrig. Aber das ist natürlich Aufwandertrag überhaupt nicht. Das macht man nur aus Freude und aus Passion und aus Leidenschaft. Das ist völlig klar. Scouts sind schlecht zahlt. Grundsätzlich, also schlecht zahlt, ich finde das sensationell. Ich will überhaupt nicht duschen. Aber man muss wissen, wenn, da gibt's, es gibt Tausende von Hobby-Scouts, die im Hintergrund warten, die sagen, das ist mein absoluter Traum, ich möchte mal Scout werden. Ich komme viele Mails über und sage, wie bist du Scout werden? Ich will das auch. Mhm. Und ich muss allen sagen, hey, erstens gibt es ganz wenig Arbeitsplätze. Es gibt eigentlich keinen einzigen Fulltime-Arbeitsplatz für einen Schweizer. Und zweitens, eben, da wirst du nicht reich. Da ist einfach, das ist ein kleines Hobby und all deine Auslagen sind bezahlt und du hast unendlich gute Zeiten an der Bars, am Abend in den Hotels und super Erlebnisse. Du gehst an Orte hin, wo du Tourist nie wirst hingehen. Das ist alles super, aber reich wirst du definitiv nicht.
Was schreibst du denn zurück, wo fragen, ja, wie kann man das werden?
Ja, ich tue euch meinen Weg aufzeigen und sage, schaut, die Chance ist relativ klein und probiert einfach ohne monetäre Hintergedanken mal selber proaktiv etwas zu schreiben und das irgendwie zu publizieren auf LinkedIn, auf Twitter, auf Facebook. Und vielleicht kommt dann der eine oder andere Club oder Organisation oder Liga oder was auch immer auf dich zu, wenn sie findet, das ist super, was du da schreibst und liest. Und dann gibt es vielleicht irgendwann eine Möglichkeit.
Du hast gesagt, also am Abend an der Bar ist es schön, aber in den Eishallen ist es zum Teil auch kalt, oder nicht? Also so, ich glaube, die Standardausrüstung von einem Scout ist ein langer Mantel, oder? Wo einem ein bisschen von der Kälte schützt.
Das ist so, ja, ein langer Mantel. Und wenn ich ins Stadion gehe, irgendwie auch ein Hut tief ins Gesicht zogen, weil eigentlich, wenn ich ins Stadion gehe, will ich nicht gerne so Smalltalk machen mit anderen, obwohl ich sehr menschenfreundlich bin und das auch respektieren und nicht unfreundlich sein, aber dann will ich das Spiel konzentriert schauen. Und darum tue ich mich sehr oft gerne in die hinterste Reihe unter dem Dach mit hochgeschlagenem Kragen und tiefgezogenem Hut verstecken in der Halle.
Jetzt kannst du ja auch noch eine Maske anlegen im Moment, genau. Oder?
Das hilft auch noch. Das hilft, ja, definitiv. Ja.
Es gibt ja so ein bisschen den Mythos, dass die NHL-Scouts eben sich dann am Abend treffen an der Bar, aber niemand redet über die Spieler oder über seine Einschätzungen. Stimmt das? Oder da tauscht man sich nicht aus?
Ja und nein. Da habe ich jetzt ganz grosses Glück, dass ich für Central Scouting tätig bin. Also der New York Islander Scout tauscht sich garantiert nicht mit dem New York Rangers Scout aus. Das ist absolut tabu. Aber weil wir quasi zweitmeinig sind, habe ich sehr oft Diskussionen über Spieler mit Scouts, wo sie einfach dann immer schauen, dass niemand anders zuhört. Und die wollen meine Meinung wissen über einen Spieler und ich erfahre auch deren ihre Meinung natürlich dann über gewisse Spieler. Und das ist ein unschätzbarer Wert für mich, für mein Know-how, auch was so ein bisschen abgeht in den einzelnen Clubs in Bezug auf Meinungen zu Spielern.
Da steht im 2-0-3, wo wir uns getroffen haben, hast du gesagt, ihr habt 50 Kriterien zum einen Feldspieler bewerten und 30 zum einen Goalie bewerten. Ist das immer noch so? Und wie schaffen wir es? Oder wie gibt es eine Lehre, um ein bisschen herauszufinden, ja, wie kann man einen Spieler bewerten?
Nein, gibt es eigentlich keine Lehre. Da gibt es verschiedene Meinungen auch, verschiedene Prozesse, verschiedene Ansichten auch. In der Zwischenzeit würde ich sagen, es sind vielleicht nicht 50 Kriterien, es sind vielleicht 30 bis 40 Kriterien bei Feldspielern, vielleicht 20 Kriterien bei Goalie. Und innerhalb von diesen Kriterien gibt es ganz klare Prioritäten, also Sachen, die sehr viel wichtiger sind als andere. Wenn man ganz spitzfindig sein will, darf ich immer noch sagen, würde ich immer noch zu diesen 50 Kriterien stehen. Ja. Aber die sind die Kriterien Nummer 25 bis 50 sind fast vernachlässigbar.
Was ist 1 bis 5?
1 bis 5 würde ich sagen, also die 1, ganz klar Kriterium Nummer 1 ist die sogenannte Lernfähigkeit, die Lernkurve eines Spielers. Darum gehe ich sehr gerne auch, obwohl das für Central Scouting noch keine Relevanz hat, direkt schon U16-Spiel schauen, um zu schauen, wer ist dort irgendwo der Beste und wie entwickelt sich seine Lernkurve, bis er 18 ist, bis er zum Draft kommt. Wenn zum Beispiel einer auf einer Skala von 0 bis 100 mit 16 bei 75 ist und ein anderer bei 50 Punkten, Qualitätspunkt, 100 ist das Beste, und dann kommt der Draft und der Spieler A, der 75 Punkte hatte, hat jetzt 80 Punkte und der, der 50 Punkte hat, hat dann 77. Dann ist ja der am Drafttag der A-Spieler mit 77 Punkten oder 80 Punkte besser als der mit 77. Ich würde aber den anderen Spieler auswählen im Draft, weil im Draft geht es nicht darum, wer ist heute der beste Spieler, sondern wer ist der beste Spieler, wenn er 25 ist, auf dem Peak von der Leistungsfähigkeit. Und darum ist die Lernkurve, die natürlich nie linear ist, die ist auch Schwankungen unterworfen. Darum ist das nur ein Indiz, dass der besser ist. Das ist überhaupt keine Garantie. Eben der zweitbeste am heutigen Tag. Aber es ist ein wichtiges Indiz und das ist für mich eigentlich das wichtigste Kriterium, die Lernkurve. Dann im heutigen Hockey ist ganz wichtig, dass man schnell ist, schnell auf den Beinen und schnell im Kopf, also Speed. Skating ist sehr wichtig und generell eine von der absoluten Top-Prioritäten, die sogenannte Hockey-Sense, Spielintelligenz.
Es gibt ja so ein bisschen, hat immer so ein den Stereotyp gegeben von der Schweizer, technisch Läufer ist gut, nicht so hart. Wie siehst du das heute? Ist das immer noch zutreffend oder hat sich das verändert? Und wo siehst du noch Bedarf bei Schweizer, bei den Jungen?
Läufer ist sicher immer ein bisschen gegen das Vorurteil angekämpft, weil ich habe eigentlich, seit ich Scout bin, nie gefunden, dass die Schweizer vor allem technisch gut sind, jetzt im Vergleich zu der Weltklasse. Ich habe immer gefunden, sie haben dort Defizit. Läufer ist zum Teil, muss ich sagen, also in Bezug auf Mobilität, Quickness, schnelle Füße, elegante Kurven machen, ja, haben die Schweizer oft, auch Speed zum Teil, oft gut abgeschnitten oder auch im Weltklasse-Vergleich, in Bezug auf die Stabilität, in Bezug auf nicht aus dem Gleichgewicht geraten, wenn man gecheckt wird, wenn man das noch beim Läuferischen dazu nimmt. Und das muss man dazu nehmen. Dort sind wir nie Weltklasse gewesen und auch heute in dem Sinn nicht. Und ich sehe es auch heute noch so, dass wir zum Teil körperlich ein bisschen im Rückstand sind. Das ist so. Das ist noch interessant. Vielleicht kann ich da noch darauf zurückkommen. Aber wir haben jetzt im Vergleich zu den weltbesten Junioren, sind unsere Junioren einfach auch stocktechnisch in Bezug auf Packmanagement, Schusstechnik, Passgenauigkeit, haben einen Rückstand.
In letzter Zeit sind ja nicht mehr so viele Schweizer draftet worden, oder? Also in den letzten 3 Jahren waren es 4 Schweizer und 7 Deutsche. Sind wir da ein bisschen überholt worden und wieso?
Ja, also unsere Juniorenentwicklung ist tatsächlich einer Stagnation, stagniert, muss ich sagen. Das macht mir Sorgen, das ist nicht gut. Die anderen Nationen, die man gemeint haben, wir haben jetzt überholt, die holen auf. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Deutschen uns bereits überholt haben, die haben einfach ein paar gute Jahrgänge gehabt, die haben 2 sehr, sehr gute Jahrgänge gehabt. Und sind im Moment auf U20-Stufen, wenn jetzt alle würden spielen, die nicht schon in der NHL sind, wären die Favorit gegen uns, ganz klar. Ich bin aber nicht sicher, ob das nachhaltig ist. Die Deutschen sind auch nicht, haben uns nicht überholt, aber sie haben uns aufgeholt. Etwas Ähnliches gilt für die Slowaken, die eigentlich auch immer in unserem Bereich sind. Die haben sensationelle U18-Spieler im Moment und eine sehr, sehr gute U20-Nazi, wo für Furore gesorgt hat, wenn die U20 WM stattgefunden hätte. Mhm. 2 von denen, die noch nicht mal draftet sind, werden sogar im Olympiakader. Mhm. Also die Slowaken im Moment super gute Junge. Ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt nachhaltig, muss man zuerst noch beobachten. Und bei der Schweiz passiert in den letzten Jahren schlicht und einfach nichts. Also wir haben, ich bin enttäuscht. Es kommen wenig Spieler, wo ich das Gefühl habe, die haben riesen Potenzial. Das tut jetzt ein bisschen negativ. Ich muss es ein bisschen relativieren. Ich habe festgestellt, in der Schweizer Sportwelt, im Hockey, aber auch sonst, manchmal im Skifahren, dass unsere Athleten sich tendenziell eher ein bisschen später entwickeln als in anderen Nationen. Wo also zwischen 20 und 25 mehr Fortschritt machen als andere, die mit 20 schon fast Weltklasse sind.
Wieso bin ich weniger Trainingsstunden haben, oder?
Ich glaube, es ist ein Indiz, wir haben weniger Trainingsstunden und auch weniger, ich sage nicht von der Infrastruktur her, aber von der Logistik her, von den Trainings in Kombination mit der Berufsausbildung und der schulischen Ausbildung sind einfach die Voraussetzungen bei uns nicht ganz so optimal wie in Skandinavien. Und darum handeln wir uns dort auch einen Rückstand ein und holen dann nachher oft auf. Also das Beispiel jetzt von Timo Meier, der jetzt nochmal explodiert ist im relativ späten Alter. J.J. Moser, der Riesenfortschritt gemacht hat nach dem Draft. Das sind Beispiele, die es tendenziell mehr gibt in der Schweiz als in den anderen Ländern. Und darum ist irgendwie meine Kritik an der Juniorenausbildung ein bisschen relativiert. Ich bin aber trotzdem enttäuscht im Moment. Hat es nicht sehr viele Spieler, wo ich international ein grosses Potenzial zubilligen.
Wo wir vor etwa 10 Jahren miteinander geredet haben, hast du gesagt, Nico Hischier wird super. Siehst du jetzt auch wieder so 1-2 solche Spieler von dem Kaliber oder wo so 13, 14, 15-Jährige, die richtig gut werden?
Nein, im Moment nicht. Würde ich lügen, wenn ich das würde sagen. Das ist sehr schwierig. Der Nico ist eine absolute Ausnahme gewesen. Ich habe ihn eigentlich am U14-Turnier als 12-Jähriger das erste Mal gesehen. Ich war dort noch in den Diensten vom SCB gewesen. Und normalerweise brauche ich ca. 5 Spiele, bis ich mich getraue, einen Spieler zu beurteilen. Und dort mag ich mich erinnern, die haben dort 3x15 Minuten gespielt, nicht 3x20 Spiel. Und ich habe nach 15 Minuten das SMS gemacht an Sven Leuenberger und geschrieben, wow. Das ist ein sensationeller Spieler. Er war ein Kopf kleiner als alle anderen. Und hat so ein Spiel über sich gehabt. Eine sensationelle. Also, das habe ich noch nie gesehen. Und jetzt sieht er eigentlich auch nie mehr. Also, im Moment könnte ich jetzt nicht sagen, wer der nächste Nico Hischio wird.
Wie bist du eigentlich zufrieden mit dem Nico in der NHL?
Knapp zufrieden. Weil wir misst ihn natürlich am First Overall. Oder? Das ist klar. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt zu Kritik ansetze, ist das Kritik auf allerhöchstem Niveau. Aber er steht vielleicht noch ein bisschen zu wenig egoistisch. Als First Overall Pick werden einfach noch ein bisschen mehr Scorepunkte erwartet. Lange es einfach nicht, wenn man solid defensiv spielt und solide Werte hat im Face-Off-Circle, wo er sich gewaltig verbessert hat. Und er spielt eigentlich sehr, sehr gut, ist sehr beliebt, auch bei den Coaches, alles gut. Eben die leichte Enttäuschung ist vielleicht, dass die Scoring-Performance ein bisschen hinten reinhinkt gegenüber dem, was man von einem First-Overall-Pick erwartet.
Oder das, was jetzt ein Romagnosi oder ein Timo Meier aktuell zeigen.
Genau, das sind natürlich zwei absolute Top-Shots. Der Romagnosi, ein NHL-Superstar, und Timo Meier, meiner Meinung nach, ein Star, und wo klopft an die Türe zu den Superstars.
Du hast gesagt, eben, reich bist du vermutlich nicht geworden mit dem als NHL-Scout. Und du hast mir gesagt, als wir uns unterhalten haben vor dem Podcast, du sagst jetzt, eigentlich setzt du jetzt voll auf Hockey. Wie ist das gekommen?
Ja, ich bin CHRO gewesen. Das ist ein neudeutscher Ausdruck für Personalchef in einer grossen Touristikfirma, 25 Jahre.
Ja.
Und nach 25 Jahren ist das leider zu Ende gegangen, hat man mich dort verabschiedet. Das war tough für mich, ja, auch in meinem vorgeschrittenen Alter auf dem Arbeitsmarkt nicht so einfach. Und darum setze ich im Moment ganz auf die Karte Hockey, was doch meine Passion ist, meine Leidenschaft. Aber es ist trotzdem eine ungewohnte Situation für mich, als über 60-Jähriger, wo das Leben lang bequeme, ja, Führungszeichen, Angestellter war und immer genau gewusst hat, wie viel Geld er im Monat auf dem Konto ist.
Du bist 61, jetzt, oder?
Ja, genau. Und jetzt ist das nicht mehr so. Und was einfach Freude macht, ist, hat ein bisschen mehr Zeit, Autonomie, und alles, was ich jetzt arbeite, das macht natürlich riesen Spass. Aber ich hoffe, dass das Business, das zarte Pflänzchen, das am Wachsen ist und erfreulich am Wachsen ist, dass das in einen botanischen Garten wächst, wo ich dann wirklich gut davon leben kann. Und wir werden es sehen, was die Zukunft bringt. Ja.
Du hast Roche Consulting heisst deine Firma.
Ja.
Und ich habe deine Webseite ein bisschen angeschaut. Du tust dich eigentlich als Berater allen möglichen Stakeholder zur Verfügung stellen, oder? Also das kann sein Eltern von einem Kind, das kann sein Spieler, das kann sein Coaches, das kann sein Sportchefs, Clubs. Ist das richtig? Und was bringst du?
Ja, das ist genau richtig. Also natürlich ist das auch ein bisschen ein Austesten, was der Markt hergibt. Mhm. Weil meine Firma ist ja jung, da muss ich ein bisschen schauen, in welche Richtung am ehesten Kunden gefunden werden können. Im Moment kann ich das noch nicht so abschätzen, weil ich tatsächlich von all denen, die du jetzt aufgezählt hast, Kunden habe, sind einfach nur wenig. Und was ich denen bringe, ist natürlich, es kommt ein bisschen darauf an, was die natürlich von mir wollen. Aber ich habe natürlich die Kombination von 25 Jahren Personalchef plus NHL Scout. Also wenn jetzt irgendjemand Karriere will machen im Sport, dann kann ich natürlich Inputs geben in Bezug auf Fortschritte in der Sportkarriere plus auch in Bezug auf die Karriere danach. Und das ist eigentlich auch das, der Mehrwert, den ich anbieten kann, vielleicht gegenüber anderen Scouts, weil ich natürlich Erfahrungen habe im Erstellen von Persönlichkeitsprofilen. Und da tue ich zum Teil die gleichen Instrumente einsetzen bei den Hockeyspielern, wie wo ich Personalchef war und Interviews geführt habe und Empfehlungen abgegeben habe, zum Leute einstellen in ein Team, die in ein Team hineinpassen. Und von dort her gesehen, der andere Mehrwert vielleicht für Teams, für die Mannschaften, wo ich als Consultant auftrete, ist natürlich auch voran gesagt, dass wir ein System haben, wo alle Spieler ständig beurteilt werden und Berichte darüber geschrieben werden. Von diesen Spielern in diesem System sind natürlich 95% von diesen Spielern, spielen nie in der NHL. Und die besten 5% von diesen 95% sind potenzielle Imports für die Schweiz. Und da kann ich natürlich auch einen gewissen Mehrwert bieten, weil ich da einfach Zugriff habe zu Informationen, nicht nur zu Spielern, wo ich selber einen Bericht darüber geschrieben habe, sondern auch von meinen Kollegen in Nordamerika, aus Slowakei, Russland etc. Und das ist sicher Mehrwert für Clubs.
Also im Moment hast du Spieler, du hast auch Clubs, wo du bist ja auch Berater beim EHC Biel, aber das ist schon vorher gewesen.
Genau, oder? Ja.
Also Spieler, Clubs, Sportchefs, also man könnte dich verpflichten als zum einen Ausländer holen zum Beispiel, oder?
Genau, ja. Also irgendein Ausländer wird angeboten. Was hast du für eine Meinung zu dem? Was sind Stärken, Schwächen? Würdest du ihn empfehlen? Genau.
Bei Olofsson hast du in dem Fall empfohlen, aber das hat nicht so viel Fantasie gebraucht, oder? Nehme ich an.
Nein, da habe ich die Finger gar nicht im Spiel gehabt. Eigentlich die Spieler in der Schweiz, also wenn Biel einen Spieler verpflichtet, wie ein Damien Brunner oder ein Gunti oder ein Olofsson, den man schon kennt in der Schweiz, also das macht der Stoney ganz allein, da braucht er mich nicht dazu. Aber wenn neue angeboten werden, oder Junioren, oder zum Beispiel Swiss League-Spieler, die vielleicht günstig sind, oder? Weil Biel ist ein Team, das ein Budget hat und wo das muss eingehalten werden, da braucht man. Und die haben relativ viele teure Schweizer Spieler auch, weil Brunner und Kunti sind nicht günstig. Also muss man auf den Ausländerpositionen vielleicht ein bisschen günstiger agieren als Gegnerschaft und vielleicht bei den Ergänzungsspielern. Und dort bin ich gefragt.
Ich habe gesehen, du hast einen Stundenansatz von 250 Franken, Tagesansatz 1600 Franken. Das sind auch stolze Preise, oder?
Das sind Marktpreise von Consultants in der Privatwirtschaft. Das ist sicher so. Und wenn man Spezialist ist für etwas, dann ist das so. Ich stelle fest, dass wenn jetzt mich jemand engagiert für eine ganze Woche, dann gibt es da natürlich einen anderen Preis, das ist ganz klar. Aber wenn jetzt jemand eine Stunde, und ich habe in einer Stunde in einem Spieler, ich habe auch einen Nationalspieler schon gehabt, habe ich ihm so viele Tipps gegeben, dass er mich noch nicht mehr braucht. Und wenn man dann das anschaut, was er für 250 Franken überkommt, bin ich der Meinung, ist das im Aufwand-Ertragsverhältnis sehr viel günstiger als die 4 oder 5% vom Jahressalär, die er einem Agent muss abliefern.
Kannst du vielleicht ein paar Erkenntnisse mit uns teilen? Also auch vielleicht für junge Spieler, oder? Auf was sollten sie achten oder auf was sollten ihre Eltern achten?
Ja, also wenn sie Karriere machen, ist es einfach so, dass man tendenziell mehr muss machen als andere. Und es geht eine Tendenz, die ist ein bisschen eine unsympathische Tendenz, weil das viel Geld kostet, leider. Geht aber in Richtung, dass man neben dem, auch wenn man jetzt beim EVZ mit perfekter Infrastruktur kann spielen, als Beispiel, dass man eben nochmal eine Schippe drauflegen muss, wenn man in die NHL oder Weltklasse werden will. Das heisst, Privatlessons im Skating-Bereich, Skills-Coach vielleicht engagieren, um seine Schusstechnik zu verbessern oder sein Stick-Handling. Betreffend Ernährung, vielleicht ein Mental-Coach, vielleicht eben auch ein Karriere-Coach wie ich, der darüber hinausgeht, was soll ich machen während der Karriere, damit ich nachher mit abgesägten Hosen dastehe. Das sind ein bisschen Tendenzen, die auch aus der NHL kommen. Also ich weiss von den besten, allerbesten NHL-Spielern, die mit privaten Skills-Coach ständig zusammenarbeiten. Weil im Team, die Team-Coaches, die Head-Coaches und Assistenz-Coaches, die haben schlicht nicht einfach Zeit, sich um jeden Einzelnen zu kümmern. Leider ist das so, dass das sehr viel Geld kostet und das ist ein bisschen unfair für die Jungs und Mädels auch, die aus nicht so gut begüterten Familien kommen.
Also das Hockey ist ja fast ein elitärer Sport wird in dem Fall.
Es geht ein bisschen in die Richtung. Also wenn man will an die Weltspitze kommen, dann ist es sehr, sehr schwierig, wenn man Eltern hat, die jeden Franken umdrehen müssen. Ja.
Welche Fehler machen Clubs immer wieder? Oder wo siehst du da?
Ja, was ich oft feststelle, aber auch in der NHL und in der Schweiz, was Fehler gemacht werden, ist oft meiner Meinung nach, dass Spieler zu stark für das gezahlt werden, was sie in der Vergangenheit erreicht haben und nicht das für das, was sie in der Zukunft mutmaßlich werden leisten. Das sind so die klassischen Fehler, die ich meinte, aus der Distanz feststellen.
Wie sind jetzt deine ersten Erfahrungen? Oder seit einem Jahr bist du jetzt selbstständig, oder wie kann man das
sagen? Nein, seit dem September.
Seit September?
Ja.
Und wie sind jetzt deine Erfahrungen gewesen, bis jetzt?
In der Selbstständigkeit?
Ja,
ja. Ja, eben, das ist erstaunlicherweise, dass ich eigentlich auf allen Ebenen von diesen Angeboten, die ich mache, ich tue also ein bezahltes Abo anbieten, ich habe Spieler oder Eltern von Spielern, die 11, 12 sind, bis hin zu Nationalspielern, die schon meine Dienstleistung in Anspruch genommen haben. Ich stelle einfach fest, ich brauche mehr Quantität dort. Weil all die, die bis jetzt meine Dienstleistung in Anspruch genommen haben, habe ich gutes Feedback bekommen. Aber wenn ich eine Stunde mit denen geredet habe, dann habe ich quasi das denen gesagt, was ich ihnen sagen kann. Mhm. Die kommen nicht mehr zurück. Und das ist der Nachteil gegenüber, wenn du Agent bist, oder, wo du dann einfach einen gewissen Prozentsatz vom Jahressalär bekommst. Und ich finde das eben nicht so fair jetzt für einen Spieler. Aber für mich jetzt natürlich, aus wirtschaftlicher Sicht, muss ich sagen, ist wahrscheinlich mein Businessmodell nicht so erfolgsträchtig wie das von den Agenten, aber es entwickelt sich. Ich kann, es ist ein dünnes Pflänzchen, das am Wachsen ist. Und wenn ich jetzt schon pensioniert wäre und schon von der Pensionskasse rüberkomme und AV rüberkomme, dann wäre mein Leben sensationell, weil ich bin etwa so 50% ausgelastet.
Im Moment?
Ja.
Ja, du hast ja als Hockey-Kenner hast du sehr viel Kenntnis auch, nehme ich an, von den Mannschaften und verfolgst die Meisterschaft sehr eng. Darum möchte ich von dir jetzt noch zum Schluss wissen, wer wird Meister?
In der Schweiz?
Ja.
Zug.
Zug?
Ja.
Wieder?
Ja.
Und wieso?
Sie sind sehr gut gecoacht. Sie haben eine sehr gute Mannschaft, breit, tiefe Mannschaft, jetzt mit dem Gregory Hofmann, den ich eingangs kritisiert habe, der aber natürlich für unsere Liga ein Topshot ist. Haben sie nochmal eine riesige Verstärkung bekommen. Ich tue es leicht favorisieren gegenüber Zürich.
Zug Zürich im Finale, in dem Fall?
Ja, wenn es die Konstellation dann gibt, ja.
Ja, Thomas, herzlichen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Es war sehr spannend gewesen. Ausführlich mich mit dir zu unterhalten und ein bisschen Einblick in die Scouting-Welt überzukommen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg und unseren Zuhörern wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls es euch gefallen hat, dürft ihr gerne auch unseren Podcast abonnieren. Ich kann garantieren, Wir haben noch ganz viele spannende Gäste in der Pipeline. Wir haben schon ein paar Sachen abgemacht. Mehr will ich noch nicht verraten. Das war Simon Graf und das war der 35. Eisbrecher-Podcast. Macht's gut.
Danke vielmals für die Einladung, sehr spannende Fragen und hoffentlich viel Spass und Freude an dem Podcast für Zuhörer.
Dankeschön.